Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem neuen Test zu Rise of the Ronin oder Rise of the Ronin, so heißt es wirklich.
Ja, richtig, genau, ja.
Grüß dich, René.
Hallo, servus.
Wir reden ja hier von einem PS5 Exclusive, ne? Das muss man ja immer noch sagen.
Ja, richtig. Und ich meine, wir hatten ja schon Ende der PS4-Ära und Beginn der PS5-Ära ja natürlich Ghost of Tsushima.
Mhm.
Von unseren Freunden, aus Seattle, ja. Und dieses Spiel ist jetzt von Team Ninja gemacht, die ja sehr bekannt sind für ihre japanischen Spiele, also für japanische Themen, unter anderem Nioh, Ninja Gaiden, ja, oder Wolong ist von ihnen. Und diesmal haben sie sich an ein Spiel gewagt, oder nicht gewagt, sie haben ein Spiel gemacht, das natürlich historische Wurzeln hat. Denn das Spiel spielt zur Zeit von Bakumatsu. Ja? Das wird vielleicht einigen nichts sagen, aber das war die Zeit, wo sich Japan dem Westen gegenüber geöffnet hat. Ja? Man redet auch vom Ende der Edo-Zeit. Ja? Und da kamen eben die schwarzen Schiffe von Matthew Perry an. Ja? Und das reicht bis zur Rückgabe, als dann die Shogun an den Tenno wieder übergeben haben. Ja? Mhm. Weil vorher war ja Japan wirklich so eine Politik, so eine Isolation. Ja, wo niemand anderer in das Reich hineinschauen hat dürfen. Und da haben sie sich eben langsam geöffnet. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat nicht jedem gefallen. Ja, und genauso ist es bei Rise of the Ronin. Also wir spielen einen Ronin oder eine Ronin. Wir können uns nämlich aussuchen, unser Geschlecht und unseren Charakter, können den auch ein bisschen anpassen. Ja,
das sind schon sehr viel, oder?
Ja. Ich meine, ja, wir haben schon gesehen, dass man viel mehr machen kann, aber man kann schon viel anpassen. Ja, also es ist jetzt nicht so, so wenig, sage ich jetzt einmal, wie bei EA FIFA oder irgendwie so. Und wir haben aber eine sogenannte Zwillingsklinge. Das bedeutet, wir wachsen gemeinsam auf und lernen gemeinsam und kämpfen dann gemeinsam. Mhm. Und genau bei der Ankunft der schwarzen Schiffe wird durch ein schicksalhaftes Ereignis werden wir von unserer Zwillingsklinge getrennt. Und wir begeben uns auf die Suche nach unserer Zwillingsklinge und kommen genau eben hinein in diesen Machtkampf von dem Pro-Shogunat-Angehörigen und den Leuten der Nationalisten. Das sind auch die zwei Fraktionen, die immer wieder eine Rolle spielen werden. Ja? Und wir als Ronin, der ja nichts anderes ist wie ein herrenloser Samurai, ja, der eben keinen Herrn hat, dem er untersteht, haben eben die Möglichkeit, uns in dieser offenen Spielwelt, die auf mehrere Bereiche, Yokohama, Edo und Kyoto, aufgeteilt ist, halt frei zu bewegen, müssen dort natürlich Missionen machen und müssen uns auch ab und zu entscheiden, ob wir eben fürs Shogunat sind oder eher für die Nationalisten. Genau. Ja? Wobei man sagen muss, bis zur endgültigen Entscheidung, ich glaube am Ende von Kapitel 2, ist es eigentlich ziemlich egal, weil ihr alle Missionen spielt.
Ja? Das ist richtig.
Wo es dann mitunter einen Unterschied macht, ist, wenn ihr Trophäenjäger seid, aber das erzähle ich euch später. Genau. Aber prinzipiell bewegen wir uns eben in einer offenen Welt, Sebastian, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Du sagst es ist ja auch direkt am Anfang, warum brauchen wir nochmal so ein Spiel, ne, wie Ghost of Tsushima? Aber wir bewegen uns nun mal auch 600 Jahre später. Das muss man immer so mal bedenken. Und da war auch schon mal ein Schießeisen dabei. Und deswegen wird es ja umso interessanter, das mal auch zu spielen, diese Reise ins Japan, das ja auch ein bisschen europäischen Stil hat. Gerade Yokohama ist da sehr, sehr europäisch gestaltet. Ja,
vor allem schon mit der amerikanischen Botschaft auch. Wir lernen englische Soldaten kennen, französische.
Genau.
Also so richtig, wie sie halt probiert haben, sich damals auch zu etablieren in Japan natürlich. Ne?
Ja, und das hat uns ja auch gefehlt bei Ghost of Tsushima, ne? Also große Städte, wo man reinkommt und so, ich sag mal, Assassin's Creed-like, so ein bisschen über die Dächer hüpft und so, und das ist hier gegeben, ne?
Ja, wobei man muss sagen, ja, es ist ein Open-World-Spiel, zu den Kämpfen kommen wir dann später sicher noch, aber es ist eben kein Assassin's Creed. Ja, es gibt einige Level. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der offenen Welt habt ihr natürlich offene Missionen und so, aber die richtigen Missionen sind eigentlich Instanzen.
Ja? Ja.
Und da beginnt auch zum Beispiel das Hauptproblem, es steht groß Koop. Diesen Koop kann man aber nur in diesen Instanzen spielen. Also genau. Der Sebastian und ich haben es zweimal probiert, es hat uns nicht wirklich viel Spaß gemacht, seien wir ehrlich. Ja. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt sowas Koop online spielen wollen in einer offenen Welt, dann spielen wir Red Dead Redemption oder GTA Online, ganz ehrlich.
Ja. Richtig.
Und einzelne Missionen nur kurz, schnell online zocken, ich gebe es ehrlich zu, da werfe ich mich lieber in Helldivers für die Demokratie.
Ja? Also, das wirkt so wie so eine Aushilfe. Ne? Ich brauche dich mal eben für diese kurze Mission, aber danach schmeiße ich dich sofort automatisch raus.
Ja. Und was aber das Problem ist, dass eigentlich, wenn man gemeinsam spielt, der Schwierigkeitsgrad exponentiell ansteigt.
Ja.
Also, wenn man die Mission alleine spielt, ist sie bei weitem einfacher, wie wenn ein Partner mitspielt. Was ein bisschen absurd ist, aber ist so. Und in diesen Missionen, wenn man den Koop weglässt, was wir dann bewusst gemacht haben, der Sebastian und ich, ist es so, dass immer wieder Charaktere, die wir treffen, sei es die Nationalisten oder welche vom Shogunat eben, an unserer Seite kämpfen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, zwischen diesen Charakteren zu wechseln. Und da kommt vor allem eines zu tragen, was ziemlich cool ist im Spiel. Wer Ghost of Tsushima gespielt hat, weiß ja, dass unser Ghost verschiedene Schwertstil-Varianten gehabt hat, zwischen denen er wechseln konnte, um immer wieder die richtige gegen einen anderen Stil zu haben. Das ist nun einmal so bei den Kampfstilen. Nicht jeder Stil ist für jeden anderen geeignet. Und genauso ist es hier. Nur haben wir hier durch die Stangenwaffen, durch die Otachis, durch die riesigen Katanas, durch Gewehre, durch Pistolen und so viele verschiedene Stile, die man mischen und variieren kann. Und das ist auch ziemlich cool, weil wenn man dagegen einen Gegner kämpft, dann sieht man neben seiner Leiste immer so einen Pfeil nach oben oder nach unten. Bei Weiß ist das ziemlich neutral, aber wenn der Pfeil nach unten geht, nach Rot, dann weiß man, dass man mit R1 und dem rechten Stick die Kampfart wechseln sollte. Die wird dann auch hervorgehoben. Ja? Und dann ist hoffentlich der Pfeil blau nach oben, dann weiß man hat die Überhand. Ja?
Genau.
Und das ist eigentlich bei den Kämpfen schon das ziemlich Coole, was die Kämpfe ausmacht. Weil dadurch kommt sehr viel Abwechslung, weil man sich immer auch an neue Stile gewöhnen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, vor allem, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, weil man sonst keine Chance hat. Ja? Mhm. Und da ist es eben so, dass da sehr wenig Platz für Stealth ist. Es gibt, Sebastian, wie wir gespielt haben, haben wir ja nachher noch weiter gespielt Singleplayer. Es kommt ja dann noch eine richtige Stealth-Mission. Ja? Mhm. Aber im Prinzip ist das nicht wirklich Assassin's Creed. Das ist halt eine Stealth-Mission hineingeworfen. Ja? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt... Also es ist nicht gebaut, ein gesamtes Lager in Stealth aufzumachen. Ja, das ist es ganz einfach nicht. Ja.
Man merkt einfach Team Ninja an, dass sie ihre Kampfskills sicherlich gut einsetzen in dem Spiel. Ne? Also es ist wirklich, es wird fast alles mit dem Kampf gelöst. Und zwar mit Tausenden von Kämpfen. Ja, besorg mir die Blumen, es kommt ein Kampf. Sowas unter dem Motto. Und da wird ja auch mit Bossen gespielt. Ne? Also wie viele Bossen hatten wir? Ich kann es nicht mehr zählen. Keine Ahnung.
Was auch so witzig ist, ist, wenn du gegen irgendeinen kämpfst und du siehst wirklich das Blut spritzen und dein Schwert durchstößt ihn, das Spiel ist natürlich ab 18, ja, und du ziehst das heraus, dann werden 3 Liter Blut durch die Gegend geschleudert und auf einmal kniet er und sagt, okay, gut, du hast mich besiegt. Hallo? Ja? Also die leben dann auch noch. Ja? Manche Kämpfe verstehe ich, weil da kämpft man absichtlich mit einem Holzkatana. Oder es gibt auch Missionen, wo man keinen töten darf. Wo man optional keinen töten darf, da kriegt man natürlich dann mehr Punkte. Das heißt, entweder man nimmt die Waffe komplett weg als reiner Faustkämpfer oder man nimmt den Holzkatana. Dass man den halt fürchterlich verprügelt, aber nicht niedersticht. Ja. Auch alles möglich, aber es ist ganz einfach nicht wirklich ein Assassin's Creed. Das ist auch nicht schlecht, weil uns erwartet ja sowieso im Herbst, wenn alles gut geht, das richtige Assassin's Creed in Japan. Ja, auf das ich mich sehr freue. Ich würde mich natürlich viel mehr freuen auf ein Assassin's Creed zur Zeit der Kaiserzeit Österreich-Ungarn. Ja, das wäre ja auch wahnsinnig cool. Stell dir vor, als Assassine am Stephansdom oben oder so. Ja, oder auf der Burg in Budapest. Ja, also das ist schon sicher cool. Mhm. Aber ja, es kommt halt jetzt einmal Japan. Wurscht. Da werden wir sicher viel Stealth haben. Also, aber wie du richtig gesagt hast, man merkt aus der Vergangenheit von Team Ninja, dass hier wahnsinnig viel Wert auf den Kampf gelegt wird.
Ja,
und richtig, da ist es eben so, wenn man da die Figuren wechselt, man kann auch, wenn man mehrere Figuren kennt, man kann Bindungen eingehen mit den Figuren, das kann sogar bis zu Beziehungen reichen, wo man dann mehrere Goodies hat, wenn man mit den Leuten richtige Beziehungen eingeht, kriegt man wieder Goodies. Man kann dann andere Leute aussuchen. Ja, und das ist auch... eines der Merkmale, wo ich dann natürlich 3 unterschiedliche Kampfvarianten mir aussuche. Meine und die von meinen 2 Kollegen, die mitgehen, die NPCs. Und dann kann ich im Kampf zwischen den unterschiedlichen switchen. Ja, und das macht schon viel Spaß. Ist eben nur in diesen instanzierten Missionen. Richtig. Und das ist auch eine von diesen gefinkelten Trophäen. Weil mittlerweile habe ich ja 94% der Trophäen nach 60 Spielstunden. Und eine der Trophäen ist, dass man mit jedem dieser Verbündeten einmal kämpfen muss. Und wie schafft man das, wenn man sich zum Beispiel einmal für Shogunat entschieden hat und da vor allem die Shogunat-Verbündeten hat? Weil manche Entscheidungen bedeuten auch den Tod von manchen Charakteren. Manche Charaktere kann man gar nicht retten. Ja? Aber wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kommt man zu so einer Art, das Testament der Seelen oder so, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber auf alle Fälle kann man da in seinem Langhaus, das ist so quasi die Basis, wo man sich auch umziehen kann und sonstiges, kann man da dann quasi in die Vergangenheit reisen und manche Missionen noch einmal spielen und damit den Lauf der Zeit verändern. Genau. Und dann könnte man so wieder Figuren mit Figuren kämpfen, die es eigentlich gar nicht geben würde im normalen Zeitverlauf. Problem ist nur, er sagt dir leider nirgends, mit welcher Figur du schon gekämpft hast. Das heißt, um hier die Platin zu kriegen, weil ich natürlich mir das nicht merke mehr, ja, alte Säcke, ihr wisst, wir haben schon mein Gedächtnis, werde ich mir da jetzt irgendwann einmal so eine Karo-Liste machen mit den ganzen Namen und wir Häkchen machen, mit wem ich schon gekämpft habe. Ja, weil ganz ehrlich, bei 94% will ich die Platin-Trophäe danach haben. Ja,
also man spielt ja von 1860 bis 1863 und ich finde das ein cooles Feature, dass man so zurück in die Zeit kann und dann die Entscheidung nochmal überdenken kann. Das ist echt cool gemacht.
Vor allem, du kannst dann den Schwierigkeitsgrad ändern, weil wir spielen, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube Morgenröte und dann kann man auf Mitternachtstraum oder so schalten und da sind die Gegner viel, viel schwerer. Ja. Obwohl sie euren Level haben, aber die sind viel, viel schwerer. Und da, also im normalen Schwierigkeitsgrad, oder leichter Schwierigkeitsgrad, oder da hier heißt halt Story-Modus, ja, da ist es so, dass die höchste Rüstung, die du kriegen kannst, ist Goldfarben. Und in dem schweren Modus, da sind die dann aber rot.
Ja, das und muss man noch haben.
Und haben, ja, genau, ja, und haben natürlich viel, viel coolere Sachen, ja.
Aber da muss man auch wirklich in der richtigen Zeit auch blocken, weil da sind wirklich nur Millisekunden, wo man in dem Zeitfenster da auch wirklich blocken kann. Ja.
Und das ist das, was auch dann im hohen Schwierigkeitsgrad wahnsinnig wichtig ist. Beim kleineren kann ich mich mitunter noch retten, weil ich da ja sehr viel höher bin, oder oft sehr viel höher bin, so wie ich. Ich habe eigentlich immer, bevor ich auf die nächste Karte gereist bin in der Story, habe ich immer die Karte auf 100% fertig gemacht. Mhm. Und dadurch war ich eigentlich immer so 5 bis 10 Level über die anderen wieder. Ja? Und dann spielst du dich natürlich. Aber wenn du dann wirklich die Herausforderung suchst, dann ist Blocken und rechtzeitig richtig mit dem Dreieck parieren und quasi einen Konter starten, das ist unausweichlich. Das muss man können, weil sonst ist es aus. Ja? Es ist jetzt nicht schwierig, weil die L1-Taste gedrückt halten ist nicht das Problem bei normalen Gegnern. Bei stärkeren Gegnern ist es aber so, dass die wahnsinnig oft, ich nenne es jetzt einmal, rote Angriffe machen, so Sturmangriffe, und hilft Blocken nicht mehr. Also da muss man dieses parieren. Sie nennen das Konterfunke. Ja, den muss man haben. Ah ja, genau. Erst einmal lasse ich dich gar nicht zu Wort kommen, fällt mir gerade ein.
Ich finde das gut, dass du selber rauschst im Spiel, deswegen lass mal dich.
Und zweitens gibt es ja noch über dem Live-Balken, also über den Lebensbalken, noch quasi diesen Funkenbalken, also die Keykraft. Ja? Mhm. Und alles, was ihr macht, blocken, rollen, schlagen, zieht von dieser Kraft ab. Das heißt, wenn man einfach nur wie ein wahnsinniger Irre auf einen Gegner eintrischt, obwohl ich einen falschen Stil verwende und der eh schon alles die ganze Zeit abblockt, dann wird es ganz einfach passieren, dass ich vor dem auf einmal keine Kraft mehr habe und nicht einmal mehr gescheit abblocken kann, weil ich mehr oder weniger keine Kondi mehr habe. Ja? Mhm. Und wenn der dann angreift, wird's ÖH. Und wie gesagt, beim leichten Schwierigkeitsgrad kann man sich damit unter noch durchschummeln oder so. Aber im Schwierigen, also da sind schon manche nur... von den Gegnertypen gibt es natürlich die Kleinen, die Normalen, dann gibt es die Doppel, die haben so ein Doppel-V, da sind schon die Stärkeren, und die, dann gibt es Elite-Gegner. Und eigentlich sind dann fast immer in diesen Basen, die man erobern muss, auch immer Elite-Gegner. Ja, also und die dann, also das ist nicht ohne. Also da habe ich gestern noch einiges, ich bin jetzt nicht der Controller-Werf-Typ, aber wäre ich's, wäre geflogen, ja.
Nee, das war ich auch früher bei Amiga-Zeiten, da war ich auch mehr der Schmeißer der Controller, aber da haben die auch noch nicht so viel, waren die noch nicht so viel wert.
Ja. Die normalen, gell, die Amiga-Joysticks, gell? Genau mit, so. Mit einem Feuerknopf, ja.
So sieht es aus. Ja. Ja, du sagst es schon richtig und ihr merkt das sicherlich auch, wie viel der René sich beim Kampf aufhält. Ja, weil der Fokus liegt einfach darauf, ja. Das Spiel besteht zu 80% aus Kämpfen. Und ihr macht im Grunde andere Sachen eher, ich sag mal, auch erkunden. Klar, Open World ist groß mit 3 großen Bereichen. Aber in erster Linie seid ihr angehalten zu kämpfen. Und ihr habt's kurz gehört. Stealth ist sicher nicht mal angedacht. Ihr habt ja auch die Option. Aber ihr werdet sofort in Kämpfe geschmissen. Also ihr könnt nicht wirklich da Stealthy umgehen, um vielleicht mal 2, 3 Türme ausschalten, aber danach seid ihr voll in die Kämpfe wieder mit drin und spätestens beim Bossfight seid ihr sowieso immer mit drin.
Also ja, und vor allem natürlich könnt ihr euch vorstellen, es ist so wie bei jedem Open-World-Spiel. Also es ist nicht so wie bei jedem. Also normalerweise kennen wir es ja, man klettert auf einen Turm oder man erobert irgendetwas und dann wird die Map freigeschalten. Hier ist es auch ein bisschen so, aber hier geht es vor allem um Bindungen. Je mehr ich in dieser Region an Bindungspunkte habe, desto mehr wird freigeschalten. Das heißt, es gibt auch so kleine zufällige Missionen. Das heißt, es kann sein, dass ich so ein Lager freischalte, er zeigt mir aber trotzdem noch nicht alle versteckten Schätze und Katzen, ja, Katzen kann man auch sammeln, im Gebiet an. Sonst ich muss dann vielleicht noch dort ein bisschen was kämpfen und dort ein bisschen was. Und dadurch habe ich mehr Bindung zu dem Stadtteil oder zu dem Bereich. Und dadurch wird dann immer mehr angezeigt. Ja. Und natürlich finde ich das dann auch, indem ich sehe, was fehlt mir eigentlich noch. Weil es gibt in den Optionen die Bindungsoptionen und da sieht man, was fehlt mir eigentlich noch in dem Bereich. Mhm. Und Katzen, das ist auch so etwas, also man sammelt Katzen für eine Geisha, die ein großer Katzenfan ist. Und hat dann, wenn man weiterkommt im Spiel, ist man Katzenconcierge. Das heißt, man vermietet seine gefangenen Katzen und kriegt dafür auch wieder Goodies, wenn die nach einer Stunde zurückkehren. Und genauso gibt es einen Hund, den man losschicken kann. Mhm. Und selber, wenn man durch die offene Welt geht, kommen auch immer wieder Hunde. Und das sieht man richtig von den Player-Tags, dass das die Namen von anderen PlayStation-Spielern sind. Und wenn man diese Hunde streichelt, dann bringt das mir was, weil ich eine Silbermünze kriege oder Silberwährung und der andere Spieler bekommt auch Goodies, je öfter das gestreichelt wird. Aber viel mehr Interaction hat man in der Open World nicht mit anderen Spielern.
Ja? Richtig, genau. Ja, und jetzt muss man auch sagen, die Story, die reißt uns beiden nicht so richtig raus. Ne? Also wir finden diese Open World cool, wir finden die Kämpfe super. Aber die Story, die plätschert so vor sich hin und auch die Entscheidung, die man trifft. Das ist ja cool, dass man Entscheidungen trifft, ne? In so einem Story-Game, aber irgendwie.
Ja, bis zum Schluss ändert sich nicht wirklich was, ja? Und was auch zum Beispiel sehr komisch ist, also es ist nicht wirklich konsequent technisch von der Geschichte umgesetzt. Weil wenn ich zum Beispiel mit Charakter, das ist mir gestern ganz bewusst aufgefallen, weil vorher war mir das eigentlich wurscht, ja? Aber gestern habe ich die Story fertig gespielt. Und da habe ich sage jetzt einmal, um 10 in der Früh gegen Charakter A gekämpft und den besiegt. Mhm. Und dann 3 Stunden später treffe ich den wieder und der tut wie wenn ich ihn das erste Mal treffe. Ja. Weil es halt jetzt in der Hauptstory der Zeitpunkt ist, dass ich ihn treffe. Mhm. Ja? Und der sagt nicht einmal, du, ich kenne dich, du Arsch, hast gegen mich gekämpft. Oder, nein, das ist so, wie wenn du einen neuen Charakter kennenlernst. Und das ist natürlich dann nicht konsequent umgesetzt. Und auch diese Entscheidung, ja, man kann entscheiden, es gibt ein paar Auswirkungen, aber eigentlich ist es nicht konsequent. Ja, was konsequent wäre, wenn ich mich von Haus aus fürs Shogunat entscheide oder von Haus aus für die Nationalisten, aber nicht, dass ich mich entscheide und dann kämpfe ich mehr mit dem und dann wieder mit dem, weil die meisten Missionen kann man sowieso parallel machen. Ja, ja. Es ist halt nur so, je mehr ich beim Shogunat mache, steigt dort mein Ansehen. Je mehr ich bei den Nationalisten mache, steigt mein Ansehen dort. Und je nach Fraktion kriegt man unterschiedliche Goodies. Eigentlich aber, also mir hat's, ich hab's nicht braucht, diese Goodies. Ganz ehrlich. Ja, also, ich hab sowieso, das ist auch etwas. Also, man leert sein Inventar und auf einmal hat man wieder 500 Stück.
Ja. Genau bei den Waffen und allen Ausrüstungsgegenstände, man wird zugeschmissen mit Sachen. Ich wechsle ständig nach jedem Kampf irgendwie meine Ausrüstung, so habe ich das Gefühl.
Ja. Ich habe jetzt so eine Ausrüstung, dass du nicht sehr viel, was ich nicht sehr viel finde, was noch besser ist. Aber eigentlich, ich verhökere es dann nur mehr und verkaufe es. Ja. Und das ist halt schade, ja, weil das sind so Dinge, die nicht wirklich konsequent sind, ja. Also wie gesagt, für eine offene Geschichte mit mehreren Wendungen ist sie zu in sich geschlossen wieder. Ja? Richtig. Also da ist es nicht konsequent. Stealth ist es nicht konsequent, weil wenn ich heute einen angreife von hinten mit einem Otachi und ihm eine 2,5 Meter lange Klinge durch den Leib ramme, dann hat der nicht aufzustehen. Ja? Es ist einfach so, ja. Und dann Endgegner, wo ich oder Zwischengegner. Natürlich kämpft man gegen Personen, die man vorher schon kannte, weil man ist ja jetzt ein Böser oder umgekehrt, ja. Auf alle Fälle kämpfe ich gegen die. Du siehst, wie literweise das Blut spritzt und auf einmal ist, wie wenn nichts gewesen wäre. Okay, du hast mich besiegt, ja. So wie in einem schlechten Manga, ja. So, hallo, hast mich besiegt, ja.
Ja, wir müssen ja sowieso auch noch ein bisschen auf die Technik kommen. Du bist ja schon, also ich sag mal, die Kämpfe sind schon cool präsentiert, das muss man einfach so lassen.
Macht
so.
Spaß und wie gesagt, umsonst spiele ich ja nicht wirklich 100% einer Welt, wenn mir das Spiel keinen Spaß machen würde. Mhm. Ja, aber
jetzt kommen wir.
Sebastian, du hast ja auf Grafikqualität gespielt. Wie ist es dir denn da ergangen?
Also ich habe diese Grafikqualität schnell runtergeschaltet auf FPS-Mode. Ich muss sagen, es ist teilweise wirklich unspielbar gewesen beim Grafikmodus. Ich weiß nicht warum, weil ehrlich gesagt, das, was ich gesehen habe, ist jetzt auch nicht State of the Art, wo man so sagt, so, ja, so sieht ein geniales heutzutage PS5-Game aus. Nein, da muss man echt sagen, das ist eine Generation mindestens drunter. Das vor ein paar Jährchen vielleicht noch was rausgerissen hätte. Es sieht ja hübsch aus, ne? Das muss man ja auch an dieser Stelle sagen. In vielen Bereichen von der Natur und so, die Orte, die dargestellt sind, ja, das ist alles cool. Aber erstens, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, also jetzt durch ein paar Patches ist es besser geworden im FPS-Modus, muss man auch sagen. Aber es hat trotzdem Einbrüche und das nicht wenige.
Ja, und das Witzige ist, das ist nicht nur in der Stadt, wo sich mehr tut, ja, wo man sagt, okay, das ist logisch, sonst ab und zu auch am Land, wo sich nicht viel tut. Ja. Mhm. Und es ist immer sehr eigenartig, wenn du ein Spiel startest und es ist von Haus aus auf FPS eingestellt, oder?
Ja, ja. Und beziehungsweise, du hast die Option, und wir reden hier von der Konsole, wo sie eigentlich dafür optimiert sein muss, ja. Wo es ja ein Exklusivtitel ist.
Ja, genau, das ist es. Es ist ein Exklusivtitel. Es ist ja nicht auf allen Konsolen draußen, dass man sagt, okay, man muss Abstriche machen, es ist ein Exklusivspiel.
Ja, und das kann es nicht sein heutzutage. Da muss man sagen, schon die Beta-User hätten gesagt, halt mal, das läuft nicht vernünftig. Ja. Schau doch mal. Aber wahrscheinlich ist wieder die Zeit, die dann Probleme macht und ja, das muss rauskommen.
Ja. Technisch von der Steuerung her muss man sagen, ist es ja wirklich toll, das funktioniert. Also da hatten wir keine Probleme, was schnelle Steuerung und so betrifft. Da ist eigentlich eher unser Alter das Handicap. Soundtechnisch ist es ziemlich cool. Ja, kann man nichts sagen. Es ist halt so, ich sage jetzt einmal so, was ist typisch japanische Hintergrundmusik? Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber es ist schon eine Musik. Es ist jetzt nichts, was mich aus dem Wogen wirft, ja. Aber es passt. Aber es passt. Und ist von der Qualität her gut und angenehm. Ja, also es ist also eine gute musikalische Untermalung. Aber wie gesagt, das mit der Grafik geht gar nicht. Also wenn ein Spiel mehr ruckelt als Ghost of Tsushima, die PS4-Version. Ja, obwohl es Jahre später rauskommt und dann auch noch auf einer PS5 ist, dann weiß ich nicht, ja.
Und also, auch tatsächlich schlechter aussieht, muss man einfach so sagen, wenn man das mal gegenhält, ne? Die Qualität, die man da geboten hatte und jetzt, das ist schon ein Unterschied. Auch wenn man jetzt das noch im Gedächtnis hat, so denkt so, oh, Ghost of Tsushima war jetzt ein schönes Spiel, aber nein, wenn man es jetzt wirklich nochmal neben sieht, denke ich mir so, nee, da war vieles besser, muss man sogar sagen.
Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht von einem PS4-Spiel, das auf einer PS5 läuft, wir reden von einem reinen PS5-Spiel, weil eine PS4-Version gibt es nicht.
Ja, verwaschene Texturen besonders, wie ich finde. Ja. Und teilweise sehr karg und so.
Oder zum Beispiel, ihr reitet oder geht durch die Stadt und euch kommen natürlich andere Bewohner entgegen und die werfen keinen Schatten. Und wenn ihr 10 Meter vor ihnen seid, auf einmal geht's plopp, plopp, plopp und die Schatten werden auf den Boden geworfen. Ja? Also das sind so Dinge, die sollte es heutzutage nicht mehr geben. Entweder ich bin so konsequent und lasse Schatten weg. Ja, aber wenn ich Schatten bringe, dann muss das stimmen, dann kann das nicht einfach aufploppen. Das ist irgendwie, ja.
Da merkt man aber auch nicht die fehlende Erfahrung, glaube ich, merkt man da, weil Souls-like-Spiele, ne, wie Sekiro oder Nioh und so, wie sie alle heißen, Wolong, das ist alles doch keine Open-World-RPGs jetzt in dem Sinne. Ne? Und sie haben es versucht, jetzt irgendwie ja für die Allgemeinheit zu bringen. Also das merkt man, für den Massenmarkt, deswegen ist es auch übersetzt worden und. Ne? Also da gibt es ja so viele
Facetten. Also, und vor allem, was mir auffällt, also warum es so für den westlichen Markt auch gemacht wurde, ist, man merkt, also einer der Freunde, der Ryomo Sakamoto, das spoilere ich euch jetzt nicht, aber wenn ihr den seht, ja, so, ich sag's jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so einen westlich aussehenden Japaner habe ich noch nie gesehen. Da merkt man schon, dass der angepasst ist. Definitiv ist der für den Markt angepasst. Oder die japanischen Frauen, die schauen aus wie Filmschauspielerinnen, alle. Mhm. Also zumindest die mit denen wir direkt zu tun haben, ob das ist die Prinzessin, ob das ist die Geisha, ja, ob das ist die Besitzerin vom Freudenviertelhaus, egal wer. Ja, die schauen alle aus, wie wenn sie in Amerika auf einem Film gecastet wurden. Und das ist halt, ich meine, das ist jetzt nicht schier, weil sie hässlich sind, aber das hat halt mit so, ich sage jetzt einmal, wenn ich so ein Spiel rausbringe, nicht viel zu tun. Also es sind so diese typischen Stereotypen leider. Ja.
Ja, das ist richtig. Allerdings muss man jetzt am Ende sagen, ein gutes Samurai-Spiel mit viel Action drin. Besonders sehr, sehr viele coole Kämpfe. Das muss man
auf alle Fälle. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie geschichtsakkurat das ist, ja. Aber sehr viele von den Figuren eben kommen auch wirklich vor. also Figuren aus der Realität, also diese schwarze Flotte gab es wirklich und so, ja. Also das sind alles Dinge, die wirklich auch, die es gab, ja. Oder eben auch den Matthew Perry, den gab es wirklich, das war der da dabei war damals und so, ja. Also das ist schon richtig, ja. Ob es jetzt hundertprozentig so war, ja. Und was ich auch schade finde, ist, diese schwarze, unsere Freundin, diese Klingen, dieser Klingenzwilling, eigentlich geht es uns hauptsächlich immer sie zu finden. Mhm. Aber es kommt nicht wirklich viel vor. Ab und zu kommt sie im Spiel drin vor, na, was passiert? Wir müssen gegen sie kämpfen. Weil sie uns in irgendeinem Weg, im Fortschritt, in der Story entgegentritt als Gegner. Aber mehr ist das schon nicht mehr, ja?
Ich finde also allgemein, unser Held bleibt auch sehr, sehr schwach und ich sag mal so, der wird nicht gut beleuchtet in dem Bezug.
Ja, ja, richtig, ja. Also wir wissen weder, was da wirklich die Geschichte der Klingen ist, wie ist es mit den Klingen dann, also ja, das ist so, im Prinzip ist eigentlich das Hauptmotiv unseres Helden der rote Faden, der durchgeht, aber der ist so dünn, dass man eigentlich sich gar nicht mehr erinnern kann, wenn das Spiel aus ist. Also
genau, weil man auch ständig abgelenkt wird von anderen Sachen und der Politik, die da noch reinkommt.
Ja, richtig, genau. Ja.
Ja. Okay, aber ansonsten ein gelungenes Action-Ninja-Spiel. Machen sicherlich vieles richtig und es macht Spaß. Das muss man einfach so sagen.
Richtig, und deswegen, weil es uns Spaß gemacht hat, haben wir auch 79% gegeben.
Genau. Ja, also es ist noch Luft nach oben, muss man einfach so sagen. Ja.
Vielleicht können noch einige Dinge technisch gepatcht werden, das wäre natürlich sehr schön. Vor allem die Framerate-Einbrüche und die Ruckler, also das ist wirklich, dass man jetzt ein ganzes Spiel grafisch nicht weiß Gott wie aufbessern kann, okay, das ist halt leider so. Wobei, ich glaube, die Grafik an sich, es sieht ab und zu sehr hübsch aus, ja, aber die Grafik an sich ist nicht einmal so das Hauptproblem, wenn es nicht deshalb auch... wenn sie das natürlich nicht hübscher machen können in dem Sinne, aber wenn es wenigstens zum Ruckeln aufhören wird, dann wäre es schon mal ein riesiger Schritt nach vorne, ja.
Genau, also die Framerate, die muss schon konstant sein, weil gerade bei so einem Spiel finde ich, klar, bei den Instanzen merkst du es nicht so, ne? Wenn dann so instanziert ist, dann sind natürlich so die Einbrüche, aber in der Open World, wenn du da mal in Kämpfe kommst, um die Ordnung wiederherzustellen, das ist dann schwierig.
Oder du reitest wirklich nur einfach durch die Stadt und das ist auf einmal ein Bereich mit vielen Häusern, so wie eben dieses Herrschaftsviertel in Edo, ja? Und so, wenn du da durchreitest und da ist wirklich viel los und das sind natürlich mehr NPCs als am Land, wo 2-3 Personen gehen, ja? Und es bricht zusammen und du merkst wirklich, jetzt ruckelt's, weil man will sich auch umsehen, ja? Und dann drehst du dich um und auf einmal siehst du, dass die Karte, vor allem diese Karte mitruckelt. Das habe ich nicht oft gesehen bis jetzt, das muss ich ehrlich sein.
Richtig, das stimmt. Ja gut, dann haben wir alles gesagt.
Jo!
Und ich würde sagen, wir verkloppen noch mal ein paar. Du bist ja mehr so Shogunat-Fan, ne?
Ja, das hatte ja mit meiner Beziehungsstatus zu tun.
Ja? Natürlich, das ist vollkommen richtig.
Aber mittlerweile habe ich auch, ich sag so, also ich fahre mehrgleisig, aber auch mehrgleisig bei Pro-Shogunat und Nationalisten. Also, ihr könnt mehrere Beziehungsstati haben.
Richtig, und am Ende kommt er mit seiner Katzenarmee und wird das ganze Japan befreien.
Ja, genauso schaut's nämlich aus. Da wart nur, wenn die Katzen kommen, ja? 100 Stück, 100 Stück schicke ich auf dich los.
Tschüss!
Tschüssi!